mehr erkennen und erfahren, wer du bist, wie du bist, Herr, und dass sie dir ganz vertrauen dürfen. Segne diese Familie, schenk ihnen dein.
Gott kann mich nicht lieben. Vielleicht, nachdem du einen großen Fehler gemacht hast oder groß, schwer gesündigt hast, heimlich oder veröffentlicht. Oder vielleicht hast du nochmal die gleiche Sünde begangen und denkst, Gott wird dieses Mal die Sünde nicht vergeben. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken gehabt hast. Ich denke, jeder, der Jesus kennt, auch die Jesus nicht kennen, danke, hat das so einen Gedanken gehabt irgendwann. Henry Grecke war 1945 Offizier in den USA Army. Wir kennen vielleicht den Namen nicht. Er war evangelischer Pfarrer, so Lutheraner, aus Amerika, weil er fließend Deutsch konnte, war er beauftragt bei dem Nürnberger Prozess, 21 von dem schwersten Kriegsverbrecher geistlich zu betreuen. Als er das erst den Auftrag bekommen hat und dann, glaube ich, ein, zwei Jahre länger bleiben musste nach dem Krieg, während andere wieder zurückgegangen sind und seine Familie darauf verzichten musste, fehlte ihm erst schwer, das zu tun. Aber Gott wollte durch ihn schon etwas aufbewahren, das noch heute eine schön seine Gnade darstellt. Eine Art und Weise, die wirklich unglaublich ist. So hat Henry Grecke Menschen wie Joachim Ribbentrop, Albert Hess und sogar Hermann Göring begegnet und mit denen über den Herrn Jesus geredet. Auch einen, der wirklich beeindruckt war, war der Wilhelm Keitel, der 1938 bis 1945 Chef des Oberkommandos der Wehrmacht war und unterzeichnete mehrere Befehle, Massenmord anordneten oder belegten. Wenn du denkst, wenn jemand von Jesus oder von Gott Vergebung nicht bekommt, würde ein Mensch, der verantwortlich wäre, Hunderttausende, sogar Millionen von Menschen zu töten, so ein Mensch wird keine Vergebung bekommen. Aber als Henry Grecke seine Gefängniszelle besuchte, war er überrascht. Er fand Wilhelm Keitel auf die Knien mit einem aufgeschlagenen Buch vor ihm. Er fragte ihn, was er liest. Henry war platt, als Keitel sagte, die Bibel. Ich weiß von diesem Buch, dass Gott einen Sünder wie ich liebte. Und so hat er, wie ich auch gehört habe von anderen, hat er gesagt, ich habe den Weg verloren. Ich bin auf dem falschen Weg. Ich möchte zurück. Und so, mitten in einer ganz tragischen Geschichte, wo jemand sein Leben wirklich in einen Schiffbruch gekommen ist, hatte er Vergebung erlebt. So war auch mit einem ganzen Volk. Und immer noch, und zwar mit dem Volk Israel. Ich möchte heute Morgen Jesaja in den 40. Kapitel aufschlagen. Jesaja in den 40. Kapitel Israel war auch so, könnte man sagen, schwer Verbrecher. Wir würden uns auch nicht ausschließen. Persönlich, jeder von uns steht vor Gott mit Sünden. Ob wir das groß oder klein nennen, ist egal. Wir alle haben gesündigt gegen einen heiligen Gott. Aber Israel ist uns ein Beispiel und wie sie schwer gegen Gott gesündigt hatten. Ich möchte eigentlich Kapitel 1 erst aufschlagen, dass wir sehen, was für Verbrechern sie waren. In Kapitel 1, Vers 2 sagt er, höre, du Himmel, und horch auf, du Erde, denn der Herr hat geredet, ich habe Söhne großgezogen und aufgezogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht.
Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, Verderben bringende Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen. Sie haben sich nicht sich nach hinten abgewandt. Soweit wird Jesaja in seinen Prophezeiungen ganz am Anfang, ganz harten Anfang. Und du siehst, dass es nicht da aufhört, sondern die ganze Kapitel bis Ende Kapitel 39 kommen diesen Vorwürfe vor. Und wenn du jedes Kapitel durchschaust, den ganzen Überblick, siehst du, es ist Gericht und dann Gericht und mehr Gericht, nicht nur gegen Israel in Kapitel 1 bis 12, sondern Gericht über die Völker wegen ihrer stolzen Überhebung. Babylon, Assur, Assyrien, Philistia, Moab, Aram, Kusch, Ägypten, Edom, Arabien, Jerusalem selber, die Stadt, Tyrus. Und dann, Kapitel 24 bis 27, Gericht über die ganze Erde. Und was du hier, was uns wirklich beeindrucken soll, ist zwei Sachen. Eins ist, wie sündhaft der Mensch ist. Und zweitens, wie ernst die Sünde ist. Weil es gegen einen heiligen, ewigen Gott ist. Diesem Gott ist der Heiligen Israels genannt. Und ein heiliger Gott kann nicht Kompromisse mit Sünde machen. Das müssen wir verstehen. Das ist, wie Gott ist. In seiner Heiligkeit. Er muss Sünde richten. Nun, du sagst, das ist eine ganz schwere Botschaft für die Adventszeit. Aber mitten in diesem Gericht, eigentlich zum Ende dieser ganzen Kapitel, wo es Gericht kommen wird, und dann auch, wie Hiskia als Beispiel in der Geschichte das Gericht fast erfahren hat und wie Gott ihm geholfen hat und Israel so immer wieder nicht auf Gott vertraut hatten, sondern zu ihren Sünden, zu ihrem eigenen Weg weltliche Bündnisse gemacht haben und wie sie in Sünde gelebt haben. Sie haben nicht zu Gott geschaut für ihre Freude, sondern mit Betrunkenheit und Unterhaltung in Kapitel 5, Vers 11. Mit verdrehten Moralen, mit das Böse gut nennen, das Gut böse nennen, Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Alles war verdreht und falsch. Und du denkst, es gibt keine Hoffnung für so ein Volk. Es ist für denen vorbei. Bis du zum Kapitel 40 kommst. Du hast mit einem heiligen Gott zu tun, der Heiligen Israels. Aber du hast auch mit einem Gott zu tun, der treu ist und der Verheißungen gegeben hat. Und einen Bund mit seinem Volk gemacht hat, und zwar einen ewigen Bund. Und du hast einen Gott, der einerseits mit Sünde zornig ist, aber gleichzeitig treu ist und gnädig und voller Liebe und nie aufhört, sein Volk zu lieben. Selbst wenn er Gericht denen versprochen hat und sie so hartnäckig waren, wie wir auch oft sind. Und so kommen wir zu Kapitel 40, der Richter seines Volkes bringt diese Nachricht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Mitten ins Gericht kommt Trost. Und zwar nicht ein menschlicher Trost, wo wir sagen, so allgemein, es wird besser, wenn wir eine schlechte Nachricht hören und sagt, okay, sie sind schwer krank, aber es wird schon gehen irgendwie. Wir versuchen, Leute Trost zu geben, aber es kommt schon schwach vor, oder? Weil wir machtlos sind, irgendwie das Ganze zu beurteilen, zu verstehen und sagen, es wird schon irgendwie gehen. Nee, mit Gott ist es anders. Mit Gott ist es seine Treue und seine Gnade, die durchkommt. Er kann trotzdem sagen, trotz aller der Sünden seines Volkes seit Jahrhunderten, tröstet mein Volk. Ihr seid immer noch mein Volk. Wir denken oft, dass das Alte Testament irgendwie einen ganz willkürlichen, harten Gott darstellt. Aber das sehe ich schon anders, wenn du das Alte Testament liest und aufmerksam bist. Du siehst da
auch vom Anfang an, ob es 1. Mose ist, selbst im Gesetz, du siehst Gottes Gnade, die rausstrahlt. Immer wieder. Weil Gott ist, er war, er wird immer ein Gott der Gnade sein. Und er sagt sein Volk, tröstet mein Volk. Redet zum Herzen Jerusalems. Redet zu ihrem Herzen. Ihrem Herzen waren ganz schwer beladen mit ihren eigenen Sünden. Wie einen, der schwer Verbrecher war. Und wisst, dass er das verdient hat. Sein Frondienst ist vollendet. Es kommt zu einem Ende. Diesem Kriege, diesem Gewalt, es hat ein Ende. Gott gibt Hoffnung und Trost mitten in einer verdienten Strafe. Er gibt Trost. Und er sagte, es wird zu Ende kommen. Diesem Frondienst, das Volk Israel ist seit jetzt vielmehr als 2000 Jahre, unter anderen Ländern, unter Heiden, ja, gehalten, besetzt. Und Gott sagt, dein Frondienst wird zu Ende kommen. Es ist immer noch geschehen, nicht geschehen, aber es wird. Gott gibt ein Versprechen, eine Verheißung, er hält es ein. Er sagt auch, deine Schuld ist abgetragen. Gott ist ein Gott, der Sünde bestrafen muss, aber es ist ein Gott, der die Sünde abtragen kann und wird. Was hat er gemacht? Natürlich, wir wissen jetzt, Jesus ist gekommen. Israel war es noch nicht klar, genau wie das ausschauen würde, aber selbst in diesem Kapitel, in Kapitel 53, kommt es vor, dass diesem Spross kommen wird. 700 Jahre später. Und die Verheißung erfüllen würde. Und das alles in Gang bringen wird. Frieden in dem Herzen. Dass der Frieden, der da ist, der Frondienst vollendet, Schuld abgetragen, dass Jesus Christus auf diese Erde kommen würde, um die Schuld unserer Schwerverbrechern gegen ihn, gegen Jesus haben wir gesündigt, zu tragen, abzutragen. Es ist möglich, dass deine Schuld abgetragen wird. Wenn du denkst, du weißt nicht, wie schwer ich gesündigt habe. Schon, ich weiß nicht, aber Gott weiß. Und er kann der schwersten Verbrecher Vergebung schenken. Er gibt Frieden. Er gibt die Befreiung. Gibt die Befreiung von unserer Schuld und er gibt Segen. Doppelte für alle seine Sünden. Gottes Gnade ist so groß. Aber es ist da. Für jeden, der das haben will. Nun, das ist den Trost, das Gott uns gibt. Aber es ist eine Frage. Wollten wir diesen Trost haben? Und das ist, wo der nächste Punkt, Verse 3 bis 5, sind die Bedingungen, um diesen Trost annehmen zu können. Schau das an, es gibt hier diese Prophezeiung. Er sagte, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Nun, wenn wir das hören, denken wir sofort an dem, was wir gerade heute Morgen vorgelesen gehört haben. Und zwar, die Prophezeiung wurde erfüllt durch Johannes der Täufer. Und dann denken wir sofort an ihn. Kommt ein ganz, ja, merkwürdiges Bild im Kopf vielleicht von jemand, der eine Kamelhaare-Jacke getragen hat, der kleine Viecher gegessen hat, versüßt mit Honig, damit es ein bisschen was schmeckt da. hat sein Eiweiß bekommen und dann ein bisschen Zucker da und hat er davon gelebt. So denken wir sofort an ihn. Er ist diese Stimme. Aber das ist mir irgendwie neulich treffend geworden. Zu wem hat er geredet? Du schaust hier, selbst in dieser Stelle, er sagt, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Zu wem redet er? Schau mit mir wieder in Lukas 3. Ich möchte es genau betrachten, dass wir die Erfüllung sehen. Wir lesen nicht hinein vom Neuen Testament, aber das Neue Testament erklärt uns schon, füllt die Lücken quasi in unserem Verständnis, was hier geschehen ist. Du hast den Johannes der Täufer, der gekommen ist, und es ist wichtig zu verstehen, was es bedeutet, den Weg des Herrn zu bahnen. So kommt er. Und in Vers 3 sagt er, er kam in die ganze Landschaft im Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas den Propheten, da ist unsere Bibelstelle für heute, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Und was bedeutet das denn? Bahnt den Weg des Herrn. Ich habe immer irgendwie im Unbewusst gedacht, okay, Johannes der Täufer kommt, Weg ist einfach gebahnt. Und einerseits ist das nicht ganz falsch, weil er sagte, es wird so sein. Er sagte, jedes Tal wird ausgeführt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das ist dieses Bild von einem König, der reingekommen ist in der Stadt. In Nürnberg wurde jahrhundertelang ist der König, der Kaiser, gekommen und hat dann sein Hof gehalten, Gerichtshof gehalten und Dinge erledigt und entschieden. Und du kannst immer noch, beim Männertag haben wir das gesehen, das ist für mich neu, ein Ding, das ist so kleine Figuren, und die gehen rum in diesem Zimmer, den großen Raum, wo das Gerichtshof gehalten wurde. Und du könntest sehen, ein bisschen, wie sie reingekommen sind. Und wusstet ihr, dass, was sie gesagt haben, mindestens, Elefanten sogar, so denen den Weg vor ihm gekommen sind und anderen Tiere, exotische Tiere. Und es war ein großer Umzug dort in der Stadt. Und alle haben dann das betrachtet. Und wenn der König dann gekommen ist, haben sie den Weg nicht nur freigemacht, sondern gebahnt. Okay, die Hügel und Täler stehen ein bisschen im Weg. Es ist schwierig, ich muss hochgehen, unten gehen. Und er sagte, der Weg wird gebahnt. Es wird glatt für ihn, damit er reinkommen kann. Das ist das Bild. Nun, wir wissen etwas. Natürlich, Gott braucht das nicht. Er kann einfach so kommen. Und dann deswegen sagt er, es wird so sein, die Täler wird erfüllt, ausgefüllt, jeder Berg und Hügel wird erniedrigt, damit es einfach glatt läuft, damit es eine Autobahn sein kann. Aber interessanterweise redet er auch zu uns, zu den Menschen, zu denen, die ihn empfangen und sagen quasi, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Das heißt, er sagt unserem Herzen an, bereite den Weg. Und hier hast du ein wichtiges Spannungsfeld. Du hast Gott macht, was er will, er ist souverän. Und er hat auch Menschen geschaffen mit freien Willen, die auch den Weg bereiten. Nun, Gott kann das einfach zwangsläufig machen. Das wird er am Ende der Zeiten machen, bei seiner Wiederkunft. Dann kommt er in Herrlichkeit mit Gewalt. Und mit dem Schwert seines Mundes wird zerstören. Aber er ist auch, wie gesagt, ein Gott der Gnade. Ein Gott, der die Möglichkeit schenkt. Der den Menschen freien Raum gibt, zu entscheiden. Und er sagte zu jedem Herzen, du, junger Mann, ältere Frau, Oma, Kinder, bahnt den Weg des Herrn. Bereitet eure Herzen vor. Das haben wir heute Morgen auch gesungen. Mach deinen Herz bereit, sagt er. Freut euch, Herrn. Mach dein Herz bereit, glaube ich, sagt es. Okay? Wir haben das gesungen. Bereit dein Herz vor. Dass wir uns vorbereiten, ist etwas, das nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Neuen Testament, ist etwas, das Gott uns befehlt zu tun. Bereite dich vor. Als kleines Beispiel ist das der Grund, warum wir ein bisschen, dass wir in die Stille kommen, bevor das Gottesdienst anfängt. Damit wir unsere Herzen vorbereiten können. Dass wir einfach zur Ruhe kommen und an Gott denken, dass wir zu ihm kommen, dass wir die Ablenkungen zur Seite machen können, zur Ruhe kommen und an ihm denken. Es ist nicht anders mit Menschen. Also ich gehe sehr gern mit meiner Frau so Montag früh zum Bäckerei. Und wenn man dich hinsetzt, ist nicht alles auf einmal so, sondern man braucht Zeit, einander ins Auge zu schauen, zu reden, einfach zur Ruhe zu kommen. Es kommt nicht alles auf sofort. Und wenn im Gottesdienst ist es nicht anders, komm nicht rein, mal eine Tube und dann sitzen und das wird einfach so. Nee, bereit dein Herz vor. Gottes Wort hat Kraft, es kann in uns wirken. Und wenn es nicht wirkt, nichts bekommen im Gottesdienst heute, ist Gott schuld daran? Nun, ich weiß, der Prediger ist immer fehlerhaft, das stimmt. Aber Gottes Wort, ich hoffe, wird gepredigt. Und wenn es gepredigt wird, wenn es gelesen wird, es soll wirken. Aber ist mein Herz vorbereitet, das anzunehmen? Bin ich aufnahmebereit? Oder bin ich belastet von Sünde, von Sorgen, von Begierden, von Schuldgefühle, weil ich vielleicht Tag davor oder auf dem Weg zum Gottesdienst gesündigt habe. Und dann habe ich diese Schuld in meinem Herzen und ich komme im Gottesdienst beladen und diese Stimme in der Wüste ruft, bahn den Weg, mach das frei. Das ist die Frage, wie mache ich das? Also wir haben diese Stelle gelesen in Lukas 3, wo die Menschen auch gefragt haben, was sollen wir denn tun? Und Johannes gibt ganz praktische Gedanken. Er sagte, was sollen wir tun in Vers 10? Sie waren bereit, sie wollten den König annehmen, sie wollte das haben. Und dann gibt er Sachen, zum Beispiel sagt in Vers 11, wer zwei Unterkleider hat, geben der ab, der keins hat. Wer Speise hat, tue ebenso. Das heißt, die Armen helfen. Kamen auch Zöllner, die in Sünde gelebt hatten. Und die wollten auch sich taufen lassen. Sie wollten schon auch in diesem Segen leben. Und sie sagen, was sollen wir tun? Fordert nicht mehr aus euch Bestimmtes. Sie haben natürlich betrogen, haben Geld geklaut von Menschen. Und das war, wie sie dann reich geworden sind. Er sagt, mach das nicht mehr. Hör auf damit. Und so weiter, mit den Söldner auch, den Soldaten, dass sie nicht mehr Gewalt ausüben. Okay? Wir können uns vorstellen, was das bedeutet hat. Und andere erpressen, damit sie dann mehr Geld bekommen. Was macht Johannes hier? Es kommt fast wie eine Werksgerechtigkeit vor, oder? Man muss diese Werke tun und dann kriegst du Gnade. Aber das ist nicht der Fall, weil wir verstehen, die Bibel, wir haben Stellen, zum Beispiel in Epheser 2, Vers 8, das sagt sehr klar, ich möchte das vorlesen, wo Paulus sagt, dass wir, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das heißt, die Werke retten dich nicht. Und Johannes der Täufer hat keine Werksgerechtigkeit gepredigt. Das ist ganz einfach. Jesus hat auch gepredigt in Markus. Deine Predigt war einfach so, tut Buße und glaub an das Evangelium. Das heißt, es hat mit Buße tun. Und Buße und Glauben sind beide ein wichtiger Bestandteil des Botschafts. Eigentlich eine Botschaft. Der Glaube und Buße kann man nicht trennen. Wenn man an Jesus glaubt, wird er Buße tun. Und diese Zöllner, die haben geglaubt, die sagen, was sollen wir tun? Sie waren wie Paulus auf dem Weg, oder Saulus, auf dem Weg nach Damaskus, wo er sagte, der Herr hat mit ihm geredet und war einfach so, Herr, was soll ich tun? Dass sein Herz, der schon der gläubige Einstellung hat, ein Herz, der glaubt, wird Buße tun. Buße ist aber keine nur Reue. Okay, wir alle bereuen, wenn wir etwas Schlechtes getan hatten. Und Judas hat bereut, dass er Jesus verraten hat, aber das ist kein Bußetun. Buße ist keine Strafe. Okay, viele Religionen wird bußfertige Haltung, ja, das ist eine Strafe, weil du gesündigt hast. So ist es nicht. Es ist nicht die Strafe für deine Sünden, weil du gesündigt hast. Buße ist eine Sinnesänderung. Es ist eine Sinnesänderung, eine Gedankenänderung. Man denkt jetzt anders. Es ist eine Buße von etwas zu etwas. Offenbarung 2 sagt Folgendes. Eigentlich geht es hier um eine Gemeinde sogar. Aber er sagte, ich gab ihr Isabel Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Wir müssen Buße tun von dem falschen Weg. Und Buße zu Gott. Apostelgeschichte 20 sagt er, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Die Botschaft des Evangeliums ist, tu Buße von deinen Sünden und zu Gott. Nun möchten wir aufpassen. Es ist nicht, dass wir durch Buße das quasi die Rettung freischalten. Okay? Die wir denken, okay, tu Buße und dann schaltest du das Heil frei. Dann kannst du gerettet werden. So ist es auch nicht. Okay? Es ist etwas, wo wir wirklich sagen können, es passiert gleichzeitig mit dem Glauben. Wenn du wirklich glaubst, dann wirst du Buße tun. Wenn du nur glaubst theoretisch, ja, Jesus ist meine Sünden gestorben, weiß ich, ich will schon in den Himmel kommen. Ich will schon den Segen haben. Ich sehe, wie anderen gesegnet werden, weil sie in Jesus glauben. Ich will das auch. Aber wir sind nicht bereit, Buße zu tun, weil wir nicht wirklich glauben, dass an Jesus zu glauben allein und weg von meinen Sünden zu kommen, dass das ausreichend ist. Ich will auch meine Sünde halten, festhalten und haben. Und Gott rettet so einen Menschen nicht mit den Einstellungen. Gott rettet uns nicht zwangsläufig, sondern er rettet denjenigen, der bereit ist, von der Sünde frei zu kommen. Und deswegen sagt Johannes zu diesem bußfertigen Menschen, die bereit waren, sie haben wirklich, waren angepackt, bahnt den Weg des Herrn, die Täler, die Hügel, ihre Sünde, ihre Rebellion gegen Gott, alles im Weg steht. Sie wollten weg davon. Sie wollten mit dem Herrn gehen. Und sie haben geglaubt. Und dann was praktisch für sie. Tu Buße. Bist du bereit, Zöllner, mit deinem Zeug, mit deinem Betrug aufzuhören? Und stell dir vor, das ist meine Fantasie, dass es manche Zöllner da stand. Vielleicht Zacchaeus sogar, weil er später sich bekehrt hat. Sagen wir mal, dass Zacchaeus da stand, der kleinere Mann. Nicht den Baum dieses Mal, sondern steht da. Und Jesus sagt, oh Mann, ja ich habe Sünde. Und die sagen, ja, was soll ich tun? Tu das. Ah, nein, das kann ich nicht aufhören. Nee. Wie werde ich dann das neue Villa, die ich gekauft habe, abbezahlen? Wie werde ich dann so leben? Nee. Das ist ein Herz, der nicht bereit ist, dem Jesus als Herrn zu haben. Er möchte zwar die Rettung, aber er möchte nur das, aber weg von meiner Sünde nicht. Er ist nicht so weit. Jesus ruft uns und sagt, bann den Weg. Breite dein Herz vor. Mach dein Herz bereit. Weil ich habe für dich. Ich möchte dir segnen. Ich möchte verdoppelt geben für deine Sünden. Aber du musst bereit sein, wegzukommen von deinen Sünden. Buße ist auch etwas, das ohne Buße, sagt Apostelgeschichte 3, Vers 19, wirst du nicht gerettet werden. Er sagt, so tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Matthäus 18, wir kennen diese Stelle. Er sagte, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das ist unser Wort, umkehren. Okay? Ich war auf dem falschen Weg, ich kehre mich um, ich will in die andere Richtung gehen. Das ist etwas, das Gott jeden Menschen ruft. Bahnt den Weg des Herrn. So ist die Frage, das praktisch zu machen. Wo sagt der Herr, tu Buße? Okay? Er legt die Finger auf Dinge, auch im Christen in ihrem Leben. Okay? Sendbriefe an den Gemeinden in Offenbarung. Okay? An 5 von den 7 Gemeinden kommt das Wort, tut Buße. Das heißt, Gemeindeglieder müssen auch immer wieder Buße tun. Manchmal ist es einfach in dem Herzen, man sitzt im Gottesdienst, man hört Gottes Wort und sagt, ja, Herr, das stimmt, das ist nicht in Ordnung in meinem Leben. Ich tue Buße, Herr, ich will das nicht mehr und ich bringe das zu dem Kreuz, weil du dafür bezahlt hast. Und es ist nicht nur eine Reue, weil die Folgen kommen und das will ich nicht, sondern habe Reue, weil ich gegen meinen Vater gesündigt habe. Und ich will weg davon. Ich will mit ihm leben. Und wir bahnen den Weg. Wir machen den Weg frei. Warum ist es so, dass manche Christen nie vorwärts kommen in ihrem Glauben? Ich würde meistens sagen, es ist, weil wir nicht bereit sind, Buße zu tun. Immer wieder. Nun, das ist eine Buße zu einem, wie wir früher gesagt haben, zu einem liebevollen, gnädigen Gott. Das heißt, Buße zu tun ist nicht etwas, das Gott mein Leben irgendwie schlecht machen will. Okay? Wie eine Religion, der mein Leben langweilig machen wird, belasten will. Mach mehr, tu mehr, das wird nicht genug. Sondern wir tun Buße zu Gott, zu einem liebevollen, gnädigen Gott. Und wir tun Buße, damit wir ihn besser kennen. Damit wir in ihm wachsen. Denk an das Gleichnis von dem Seemann. Ein Ackerfeld. Und wenn du von den Dornen denkst, den Dornen in dem Feld, und warum hat diesem Wort, der gesät wurde, nicht Frucht gebracht? Es war Sorgen der Welt, Belastungen, Begierden nach anderen Dingen, Sünde. Und dann erstickt das Wort. Deswegen dann, wenn ich meine stille Zeit mache und nichts bekomme, vielleicht deswegen schon die Sorgen von dem Tag hineinkommen. Okay? Und es erstickt das Wort, dass es nicht Frucht trägt. Johannes der Täufer, seine Botschaft ist immer noch gültig für heute. Lieber Bruder, bahnt den Weg des Herrn. Meine Schwestern, wenn du die Bibel aufmachst, zu lesen, bahnt den Weg des Herrn, bereit dein Herz vor. Das wird nicht sofort einfach die richtige Einstellung. Braucht Zeit. Man braucht, ich kann wirklich das Praktische machen, Zeit einfach mit dem Herrn zu beten. Das alles abzugeben. Sagen, Herr, ich lege das ab, diesem schlechten Gedanken, ich lege das ab, ich möchte von dir hören. Ich möchte wie ein Kind begierig nach dem Milch des Wortes sein. Und deswegen lege ich die Bitterkeit, den Zorn, die verschiedene, ich lege das ab, Herr, ich möchte von dir hören. Und so sagt Petrus zu uns in seinem Brief, wenn du das machst, dann sei wie ein Kind begierig nach dem Wort, weil du das abgelegt hast. Du bahnst den Weg des Herrn. Du bereitest das vor. Und das Schöne daran ist zurück, Jesaja 4, Schöne ist, er macht das. Du bereitest, du sagst, aber du hast gerade gesagt, ich muss den Weg bereiten. Ja, habe ich gesagt. Und dann, der Herr macht das. Ja, auch. Alle beide. Er sagte, das Ebene, er sagte im Vers 4, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Du siehst, der Herr wird das auch machen. Am Ende der Zeiten, wir sprechen hier nicht mehr von dem ersten Kommen von Jesus, sondern das zweite Mal. Und das ist schön für uns, weil wir auch darauf warten, dass Jesus das zweite Mal kommt. Wie viele Kerzen schon beleuchtet sind, bis Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Aber Paulus hat sich darauf gefreut, dass zu jeder Zeit Jesus kommen könnte. Dass die Erde erfüllt wird mit seiner Herrlichkeit. Dass er gesehen wird. Gott wird das machen. Wir halten ihm nicht zurück, wenn wir nicht Buße tun. Aber wir vermissen einen Segen, wenn wir auf unserem eigenen Weg gehen und nicht mit ihm. Diese Botschaft brauchen wir allen zu hören. Es war nicht nur in Bereitung, dass Jesus kommt das erste Mal, sondern Jesus, wie es auch im Vorprogramm gesagt wurde, er klopft auf die Tür unserem Herzen. Auch wenn er in uns wohnt, wenn wir ihn kennen, er klopft weiter, sagt, okay, ich möchte in diesem Bereich deines Lebens Herr sein. Ich möchte diesen Bereich haben. Ich möchte das haben, jenes, wo er sagt, oh, komm her, du nimmst das von mir, das ist gemein. Aber das ist genau das, wir verstehen nicht, wie gut er ist. Und wenn wir ihm alles haben, wie seine Gnade uns mehr erfüllt, er möchte mehr haben, damit wir mehr Segen auch erfahren. Aber er zwingt mich nicht und er zwingt dich nicht. Aber er ruft. Nun, diese Predigt habe ich hauptsächlich zum Gläubigen gepredigt, aber vielleicht bist du in der Lage, dass du nicht sicher bist, dass du Kind Gottes bist, dass du noch nicht ganz fest mit ihm gemacht hast, möchte dir sagen, Gott zwingt dich auch nicht. Aber er liebt dich, er wartet auf dich und er ruft dich heute. Es ist eine Stimme in der Wüste oder in der fränkischen Schweiz, die sagt, bahnt den Weg. Mach dein Herz bereit. Und bist du sicher, dass du sein Kind bist? Dass er dein Herr und König ist? Wenn nicht, mach das heute fest. Was hält dich zurück? Welcher Berg steht im Weg, wo du sagst, den Herrn anzunehmen, diesen Berg muss wirken, das will ich nicht. Bist du bereit, dass dem Berg versetzt wird? Oder wirst du das behalten? Hast du Götzen in deinem Leben? Du sagst, wenn ich Jesus annehme, dann muss Jesus mein Gott sein. Das stimmt. Wir können nicht einfach Gott hinzufügen auf unserem Regal. Da ist meine Götzin und dann ich stelle Jesus auch hinzu. Nee. Jesus sagt, lass mich Herr sein. Nun, das bedeutet nicht, dass alles auf einmal in Ordnung sein wird. Okay, wir denken manchmal ein bisschen 100%. Es muss alles in Ordnung, dann kommt Jesus in meinem Herzen. Nein, nein. Okay? Es ist die Bereitschaft, es ist diese Herzenseinstellung, dass wenn Jesus reinkommt, er wird bestimmen und ich bin bereit, dass er bestimmt. Und wenn er sagt, bin ich bereit, das zu folgen. Natürlich wird nicht alles in Ordnung. Also schau mich an, es ist noch nicht alles in Ordnung bei mir. Okay? Frag meine Frau, das ist wirklich so. Okay? Aber ich möchte, dass Jesus mehr von mir hat. Dass er mehr bestimmt. Dass ich mehr Segen von ihm erlebe, was er mich auch anbietet, jeden Tag. Und das ist, wo wir in diese bußfertige Einstellung immer wieder zurückkommen. Dass ich könnte jede Woche diese Stelle wieder betrachten und sagen, Herr, da möchte ich das in Ordnung bringen. Und so ist der Herr gnädig mit uns, dass er uns zu uns redet, in seiner Liebe, in seiner Gnade. Ich weiß nicht, wo vielleicht der Herr dich angesprochen hat. Vielleicht mit deinem Leben, wo du vielleicht falsche Prioritäten hast. Vielleicht ist Jesus an der Seite, am Rand gerückt und andere Sachen sind im Mittelpunkt. Jesus ruft uns mit seiner Stimme, seiner gnädigen Stimme wieder, lass mich Herr sein. Bist du bereit, die Sünde abzulegen? Wo ist es, wo es wirklich fehlt? Und ich würde sagen, wenn du merkst, du bist frustriert, weil vielleicht die Sünde dich festhält, dann kann ich dir herzlich empfehlen, finde eine geistliche, reife Bruder oder Schwester. Rede mit denen. Mach das Fest mit den Herrn. Tut Buße. Glaub an das Evangelium. Wenn du Jesus schon kennst, mach das wieder. Also glaub an das Evangelium. Es ist immer schön, einfach zurück zu dem Kreuz zu kommen und diese Reinigung wieder zu erfahren, wo wir auf dem falschen Weg waren, auf seine Schafe. Und dann wieder seine Vergebung erfahren. Tröstet euch, tröstet dich heute. Denkst du, dass du ein schwerer Verbrecher bist? Er möchte dich heute trösten. Komm zu ihm. Erfahre die Abtragung deines Schuldes, alles. Und wenn du schon Jesus kennst, denk daran, dass er am Kreuz Jesu, an seinem Kreuz, alles getragen hat. Alle deine Schuld, alle deine Sünden. Es gibt nichts mehr zu bezahlen. Du kriegst es umsonst. Alle, die an ihm glauben. Die Buße ist nicht, was du machen musst, um gerettet zu werden. Die Buße tust du, weil du an Jesus glaubst. Und es ist umsonst, er bietet dir dieses lebendige Wasser. Wir wollen beten.